Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Für die von euch, die noch nicht heute Morgen dabei waren, muss ich anfangen mit etwas, was ihr nicht versteht. Aber die von euch, die heute Morgen dabei waren, ich muss mich korrigieren. Wir waren also nicht im Eselsbachertal, sondern wir waren... Aber das habt ihr ja schon rausgefunden. Es tut mir leid, eure lokalpatriotischen Gefühle verletzt zu haben. Also, es ist ein schönes Eselsburger Tal, was ihr hier habt. Schön. Okay, ansonsten stehe ich zu allem, was ich gesagt habe. Gut, dann machen wir weiter. Wir haben heute Morgen damit begonnen, was momentan im Nahen Osten los ist und wie wir es ungefähr biblisch einsortieren können. Natürlich nicht alles, sondern auch nur in Teilen, und 30 Minuten sind nicht ausreichend, da tiefer reinzugehen. Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was hat Israel mit mir zu tun? Also was ist deine und meine Rolle in dem Ganzen? Und als Lukas und ich uns ausgetauscht haben, jetzt gerade kurz vor dem Gottesdienst, meinte Lukas einen coolen Satz, und ich zitiere ihn direkt. Er hat gesagt, das heißt zwar Nahe Osten, aber es ist uns so fern. Und ich glaube, das stimmt. Also wie nah ist dir der Nahe Osten? Oder mit anderen Worten, wie nah ist dir und mir Israel? Und ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle auch wieder eine biblische, saubere Grundlage drin zu haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin so groß geworden, meine Eltern haben christliche Suchtkrankenhilfe in Berlin gemacht. Und wir hatten ein Team von Mitarbeitern aus allen Gemeinden in Berlin. Also wirklich quer durch. Da gab es die ganz Konservativen und da gab es die total Charismatiker. Und wir hatten immer bei uns im Wohnzimmer die Teamsitzungen. Und da wurde Lobpreis gemacht. Und dann hatten wir so ein paar Leute, die waren echte Israel-Freaks. So, die haben die ganze Zeit irgendwie mit Israel einen an der Waffe gehabt für mich als Kind. Und da habe ich gemerkt, ja, damit will ich nichts zu tun haben. Trotzdem arbeite ich heute bei Christen an der Seite Israels, weil ich in der Zwischenzeit feststellen musste, nachdem ich Jesus mein Leben gegeben habe und angefangen habe, die Bibel zu lesen, dass Jesus ein Herz für Israel hat und dass die Leute wirklich was verstanden haben und das vielleicht nur nicht auf eine ganz nüchterne Art und Weise vertreten haben. Aber das, was sie verstanden hatten über Israel, das stimmte schon. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wenn wir uns dem Thema nähern, und Lukas hat es schon angedeutet, das Thema Israel, allein der Name Israel, ist so ein Stein des Anstoßes heutzutage, dass wenn du den Namen auf der Straße in Berlin in manchen Bezirken aussprichst, dann kommt dir schon der pure Hass entgegen. Ich kann euch sagen, wie es sich anfühlt, den Namen Israel im Europaparlament auszusprechen, und da friert die Luft ein in dem Moment, wo du sagst Israel. In einem positiven Kontext. Was sagt die Bibel darüber? Und was sagt die Bibel darüber, warum das für uns relevant sein sollte? Weil das ist doch ein paar tausend Kilometer weit weg. Wenn da Bomben hinfallen und Raketen niedergehen, was schert's dich? Schert mich was? Und ich will dir versuchen nahezubringen, warum. Und warum es auch mit dir zu tun hat. Indem wir uns angucken, in der Schrift, was ist Gottes Plan mit Israel und wie hängen Israel und die Gemeinde Jesu Christi zusammen? Und ich will mit einem ganz krassen Statement von Jesus anfangen. Eins der krassesten Statements, das Jesus je gemacht hat. Und er war nun jemand, der konnte echt gut texten. Also Jesus hat die präzisesten Statements jemals rausgehauen. Und zwar am laufenden Meter. Und eins dieser Statements von Jesus, nur ein einziger Satz, ist so ein Nagel, so ein eingeschlagener Nagel, daran kannst du nicht rütteln. Die Bibel sagt, die Worte der Weisen sind wie eingeschlagene Nägel. Und Jesus hat folgenden Satz rausgehauen, einfach so aus der Hüfte, geradewegs ins Gesicht von einer Heidin oder einer Teilheidin, der Frau, der Samariterin am Jakobsbrunnen. In Johannes 4, Vers 22. Er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Und jetzt kommt ein Halbsatz. Es ist nur ein Halbsatz. Und der hat es voll in sich. Denn das Heil kommt aus den Juden. Lass mich mit dir diesen Halbsatz kurz nahe bringen. Das Heil kommt aus den Juden. Kannst du das für dich annehmen? Das also, ich will dir Heil kurz übersetzen. Die Errettung kommt aus den Juden. Finanzieller Segen, den du empfängst als Teil des Evangeliums, kommt aus den Juden. Es gäbe kein Evangelium ohne die Juden. Es gäbe keine Gemeinde ohne die Juden. Es gäbe keine Bibel ohne die Juden. Und Jesus sagt nicht, dass Heil kam aus den Juden. Jesus ist sehr präzise. Jesus sagt, das Heil kommt, das ist die fortlaufende Form der Gegenwart. Das Heil kommt aus den Juden. Das ist Gottes Entschluss, nicht deiner und nicht meiner. Also, wir hätten das vielleicht anders entschieden. Aber wir sind auch nicht Gott. Und Gott hat sich entschieden, er nimmt ein Volk, von dem er sagt, das ist das geringste aller Völker. Weil nur wenn er das Geringste nimmt, kommt alle Ehre und aller Ruhm über alles, was er mit diesem Volk tut, ihm zugute. Und Gott weiß, alle Ehre und alle Herrlichkeit gebühren nur ihm. Und seine Werkzeuge sollten von seinem Ruhm nichts abbekommen. Und deswegen sagt er, bildet euch nichts ein, ihr Israeliten. Ich will es euch direkt auf den Kopf sagen. Ich habe euch erwählt als das schwächste Volk. Und indem ich mich am schwächsten Volk herrlicher weise, werde ich vor allen Völkern zeigen, wer ich bin. Und das ist meine Berufung für euch. Ich zeige mich durch Israel der Welt. Und durch das, was ich mit dem Volk der Juden tue. Und das Heil kommt aus den Juden. Eine krasse Aussage. Wäre mir nie eingefallen. Dir wahrscheinlich auch nicht. Ich will es vertiefen. Paulus führt aus, was Heil alles bedeutet. Und er tut das im Römerbrief im 9. Kapitel. Und er sagt, was den Juden anvertraut worden ist. Dinge, die wir eigentlich für uns als relativ selbstverständlich in Anspruch nehmen. Römer 9, die ersten 5 Verse. Ich lese Gottes Wort. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Jetzt kommt ein krasser Satz von Paulus, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Wusstest du, dass Paulus, der Apostel der Heiden, einen unablässigen Schmerz und große Traurigkeit kontinuierlich in sich trug über den Zustand von Israel? Jetzt kannst du sagen, okay, der war halt schließlich Jude. Aber sein ganzer Dienst galt den Heiden. Und er sagt, das ist eigentlich, wie wir fühlen sollten und empfinden sollten. Und er erklärt auch, warum. Er erklärt es, indem er jetzt aufführt, eine Liste von Dingen, die Gott dem jüdischen Volk anvertraut hat. Und er hat das nie geändert. Das gilt also bis zum heutigen Tag. Er sagt, die Israeliten sind... Er redet interessanterweise nicht von Juden, sondern von Israeliten. Also, da gehen wir jetzt nicht tiefer rein. Denen folgende Dinge anvertraut sind. Denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Das sind Dinge, die Gott dem jüdischen Volk, die Gott Israel anvertraut hat und die sie bis heute besitzen. Du sagst, du bist ein Kind Gottes. Ich sag's auch und wir sind's auch wirklich. Aber dass wir es werden durften, verdanken wir dem, dass wir in unserer Bekehrung unser Herz aufgetan haben vor einem Juden, Jesus von Nazareth, der in unser Herz hineinkommt, der uns den Geist der Sohnschaft schenkt, der da ruft, aber lieber Vater, und ist ein Geschenk, was wir featured, würde man heutzutage sagen, featured by the Jewish people. Okay? Das jüdische Volk, dem haben wir es zu verdanken, dass wir uns Söhne Gottes nennen dürfen. Auch die Ladies, weil Jesus ist nun mal männlich und auch in euer Herz ist Jesus eingezogen. Das heißt, wir bekommen einen Geist der Sohnschaft, weil Jesus wird niemals Tochter. Das mag in Deutschland heutzutage möglich sein, sowas. Bei Gott ist das nicht möglich. Okay, kleiner Seitenbemerk. Also, Jesus bleibt immer Sohn, In unser Herz kommt der Geist der Sohnschaft. Und die Sohnschaft an sich verdanken wir dem jüdischen Volk. Weil Gott hat zuerst das jüdische Volk als Söhne berufen. Und er hat ihnen die Sohnschaft gegeben. Und Paulus sagt nicht, ihnen gehörte oder sie besaßen das mal, jetzt ist Neues Testament, sondern Paulus sagt, ihnen gehört es noch immer. Das ist gültig bis heute. Ihnen gehört, alle Charismatiker werden neidisch sein, die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, was ist Herrlichkeit? Das ist so ein abstrakter Begriff, der im Grunde genommen für die meisten Leute überhaupt nichts bedeutet, außer schöne Gefühle. Herrlichkeit bedeutet die Gesamtheit der Dinge, die eine Person ist, kann, getan hat, die Ausstrahlung, die Schwere ihrer Persönlichkeit. Wenn du weise bist, gehört das zu deiner Herrlichkeit. Wenn du schön bist, gehört das zu deiner Herrlichkeit. Wenn du erfolgreich bist, gehört es zu deiner Herrlichkeit. Wenn du Besitztümer hast, gehört es zu deiner Herrlichkeit. Alles, was Gott ist und jemals getan hat, was er kann, ist seine Herrlichkeit. Und Gott sagt, die gehören dem jüdischen Volk. Und im alttestamentlichen Kontext war die Herrlichkeit über der Bundeslade, im Herzen der Stiftshütte, später des Tempels. Und die Herrlichkeit ist auf Erden dem jüdischen Volk gegeben. Auch da sind wir Christen hineingerufen, und dass wir den Heiligen Geist empfangen dürfen und können. Und dass wir mit unseren Körpern Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen, wie Paulus es sagt, featured by the Jewish people. Hat das was mit dir zu tun? Die Bündnisse, in die wir mit hineingenommen worden sind, von denen Paulus sagt im Epheserbrief, wenn es die Bündnisse nicht gäbe, jetzt sagst du Bündnisse, das klingt so altbacken. Bündnisse bedeutet einen Vertrag, in dem Gott sich verpflichtet, an unserer Seite zu stehen, auf den wir uns wirklich verlassen können. Einen Vertrag, von dem er niemals rausgeht, dem er immer treu ist. Diese Bündnisse hat Gott dem jüdischen Volk gegeben. Und dass wir mit hineingenommen worden sind in den neuen Bund, den er durch Jeremia nicht uns zuerst, sondern dem jüdischen Volk zuerst verheißen hat, dass wir mit hineingenommen worden sind als Heiden, ist die Grundlage dafür, dass wir heute überhaupt hier zusammensitzen. Weil außer dem Evangelium von Jesus von Nazareth hätte uns heute hier in Heidenheim nichts zusammenbringen können. Also ich wäre nicht heute hier ohne Jesus und ohne die Bündnisse Gottes. Und das hat Gott den Juden anvertraut, nicht dir und nicht mir. Wir sind mit hineingenommen. Ihnen gehört die Gesetzgebung, die 10 Gebote, die die Grundlage aller westlicher Zivilisation sind. Ohne die 10 Gebote gäbe es keine westliche Demokratie. Ich garantiere dir das. Demokratie ist eine Erfindung, die ohne die 10 Gebote undenkbar ist. Deswegen gibt es auch nirgendwo funktionierende Demokratien, wo dieses Basisgerüst jüdisch-christlicher Werte und Offenbarung nicht da ist. Da funktionieren die Demokratien so. 10 Gebote, also die Gesetzgebung, auch die Unterscheidung von Gut und Böse. Der Unterschied, dass wir das menschliche Leben achten, die Würde des Menschen. All das sind Dinge, die haben wir abgeleitet von dem, was Gott dem jüdischen Volk gezeigt hat am Berg Sinai. Wir verdanken das ihnen. Der Gottesdienst. Gott hat den Juden zuerst die Möglichkeit gegeben, sich dem unsichtbaren Schöpfer des Himmels und der Erde zu nahen und ihm durch Gottesdienst zu dienen. Er hat gesagt, ich lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen in der Wüste. Let my people go. Ihr kennt vielleicht den Prinz von Ägypten. Der Umstand, dass sie anfangen, Gott zu dienen, verdanken wir ihnen. Wir sind Berufene, als Christen sind wir ein Königtum von Priestern und wir kommen hinein in diesen Dienst, Gott begegnen zu können, Gott anrufen zu können, mit ihm Gemeinschaft haben zu können, beten zu können, segnen zu können. Featured by the Jewish people. Hat Gott nämlich ihnen anvertraut. Ihnen gehören die Verheißungen. Paulus sagt im Epheser 2, wir, die wir die Heiden sind, wir waren ohne Bündnisse, ohne Verheißungen und ohne Hoffnung in der Welt. Das war der Zustand vor Jesus, vor dem neuen Bund, in den wir mit hineingenommen worden sind. So waren wir. Wir Deutschen hätten uns nicht qualifiziert. Und der Umstand, dass wir hineinkommen, featured by the Jewish people. Ihnen gehören die Väter an, die Patriarchen, die eine Menge Verheißungen bekommen haben. In Christus Jesus, durch den Heiligen Geist, sagt Paulus im Galaterbrief, empfangen wir durch den Heiligen Geist den Segen Abrahams. Wusstest du, was der Heilige Geist austeilt? Wird aus dem Segen Abrahams genommen. Und Christus, dem Fleisch nach, weil Jesus Jude war, beschnitten am achten Tag, dargebracht im Tempel, Gott geheiligt, er hat die jüdischen Feste gefeiert, er hat Schabbat gefeiert, lebte als ein Jude, handelte als ein Jude, dachte wie ein Jude, starb als König der Juden, ist auferstanden als der König der Juden und sitzt seitdem zur Rechten Gottes im Himmel als Jude. Wenn du also ein Problem mit Juden hast, dann geh bloß nicht in den Himmel. Weil da werden dir eine Menge begegnen. Hätte mal jemand den deutschen Christen erklären sollen, die alles versucht haben, Jesus zum Arier zu machen. In den 30ern. Heutzutage ist es nicht mehr in. Heutzutage verkaufen sie Jesus als Palästinenser. Aber Jesus, der Christus, kommt aus dem jüdischen Volk. Ich will nur, dass wir verstehen, wo die richtige Relation ist. Alles, was wir haben als geistliche Segnungen, beruhen darauf, dass Gott sich dem jüdischen Volk, das jüdische Volk auserwählt hat, dass er es herausgerufen hat, dass er mit ihnen Bündnisse gemacht hat und zu denen bis heute steht. Und das Heil kommt aus den Juden. Das heißt, die Heilsgeschichte, die Gott schreibt, wird auch in Zukunft mit dem jüdischen Volk zusammenhängen. Wenn du die biblischen Propheten sauber studierst, zum Beispiel Sacharja 14, zum Beispiel das Buch der Offenbarung, dann kannst du die Verbindung sehen von dem, dass die Wiederherstellung der Völker, die Wiederherstellung der Nationen, des Königreich Gottes auf Erden viel mit dem jüdischen Volk zu tun hat. Jesus selbst hat gesagt, nicht ich, er. Er hat gesagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr nicht sagt, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und es sagt er zu den Juden. Wann hast du das letzte Mal das Vaterunser gebetet? Heute Morgen. Okay, dann warst du heute Morgen schon gut im Gottesdienst. Super. Im Vaterunser beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir beten also dafür, dass Gottes Reich und Wille auf Erden geschehen. Nicht im geistlichen Sinne, sondern im physischen Sinne. Wir wollen, ich sag's manchmal so, ich bin kein Demokrat, ich bin Monarchist. Und ich glaube an das Königtum Jesu auf Erden. Und das wird das Einzige, was den Menschen hilft, einen guten König zu haben. Wir haben es heute gesungen, ein König ist in unserer Mitte. Aber es wird, die biblischen Propheten reden nicht von abstrakten theologischen Dingen, sondern die reden von Sachen, die man anfassen kann. Und die wollen Jesus auf Erden sehen. In Jerusalem, auf einem Thron aus Gold. Und da wird er sitzen. Und da wird er sein Reich aufrichten. Und von dort aus wird er die Erde regieren und beherrschen. 1000 Jahre lang, sagt das Buch der Offenbarung. Und Jesus selbst hat gesagt, ich werde das nur antreten, all das, wofür du die ganze Zeit betest, das Einzige, was allen Nationen hilft, werde ich nur antreten, wenn die Juden sagen, ich soll kommen. Also tue ich alles, was ich kann, dass es Juden gibt, die ihn anrufen. Dass es überhaupt Juden gibt. Ich bin dankbar für die Juden, die es gibt. Sie haben viel mit mir zu tun. Das jüdische Volk ist Teil, hat Teil daran und eine wichtige Aufgabe zu spielen, dass Jesus wiederkommt. Das hat er festgesetzt. Und Paulus fährt im Römerbrief im 11. Kapitel fort. Und ich will versuchen, uns da mit hineinzunehmen. Wir sind auch ein tolles Team. Die Gemeinde ist ein tolles Team. Und die Gemeinde ist auch ein Volk Gottes. Und wir haben auch eine besondere Aufgabe. Wir sind nicht nur mit reingenommen, um Wurmfortsatz zu sein, um Blinddarm zu sein. Ob er da ist oder nicht, stört niemanden. Nur wenn er sich entzündet, hast du Probleme. So ist die Gemeinde nicht, sondern die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind ein Teil des Teams Gottes. Und wir arbeiten Hand in Hand mit dem jüdischen Volk daran, dass das Reich Gottes auf Erden geschehen kann. Und das hat viel mit dir und mit mir zu tun. Im Römerbrief 11. Kapitel lese ich ab Vers 25, was Paulus weiter ausführt. Er sagt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen. Gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Oh, welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Amen. Wenn ihr das jetzt ein Buch mit 7 Siegeln ist, dann versuche ich einmal auszudrücken, was Paulus sagen wollte. Paulus wollte sagen, Gott hat 2 Teams. Er hat das Team Israel und er hat das Team der Gemeinde. Und jedes Team hat seine eigene Aufgabe. Durch das jüdische Volk soll letzten Endes Gottes Reich auf die Erde kommen. Und Gott hat sie auserwählt, um den Messias hervorzubringen. Und eigentlich hätte dann das Ende kommen können. Wenn du die Bibel studierst, wirst du sowohl im Markus-Evangelium als auch später im Galaterbrief zum Beispiel lesen können, dass in der Zeit, in der Jesus auf der Erde war, die Bibel sagt, die Zeit war erfüllt. Das heißt, aus Gottes Sicht war alles da, was es brauchte. Jesus kam, hat das Opfer gebracht und die Jünger haben vollkommen zu Recht noch am Tag der Himmelfahrt Jesu gefragt, wirst du jetzt das Königtum für Israel auf der Erde gründen? Weil das haben sie erwartet. Schließlich ist der jüdische Messias derjenige, der die Römer platt macht, ein Reich Gottes auf Erden gründet. Sie hatten den Propheten Daniel gelesen, dass ein Stein kommt, ohne Zutun von Menschenhänden, die Statue zerschlägt und dann wird es ein großer Berg werden, der die ganze Erde erfüllt. Und sie dachten, das ist der Messias. Und sie hatten recht. Aber es gab ein klitzekleines Geheimnis, was Gott noch niemandem verraten hatte. Und dieses klitzekleine Geheimnis ist 2000 Jahre lang Pause. Weil Gott gesagt hat, 2000 Jahre lang werde ich dem jüdischen Volk die Augen zuhalten, das Herz verhärten, damit sie Jesus nicht annehmen. Damit ich in der Zeit viele Heiden wie dich und mich retten kann. Und bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, halte ich diesen Geist des Schlafes auf dem jüdischen Volk. Und dann lasse ich sie aus ihrem Freeze wieder raus. Und die Zeit läuft weiter. Das heißt, wir haben die komische Situation, dass wir seit etwa 2000 Jahren heilsgeschichtlich betrachtet 5 vor 12 sind. Und Gott hat das Ding eingefroren 2000 Jahre lang und die Juden sind im Freeze und in der Zeit läuft die ganze Geschichte mit den Heiden. Und wir warten seitdem. Und dann erleben wir, dass in 1948 mit der Staatsgründung und mit all diesen Dingen Prozesse ins Laufen kommen, die darauf hinweisen, dass dieser Freeze langsam vorbei ist. Und ich kenne die Zahl nicht, wann die Vollzahl der Heiden ist, aber bei Gott gibt es eine Zahl. Und da im Himmel läuft ein Countdown. Und jedes Mal, wenn hier bei euch oder in irgendeinem anderen Gottesdienst jemand Jesus sein Herz gibt und ihn aufnimmt, dann geht bei dieser Zahl ein +1 hin und dann ist nur noch 20 to go oder 20.000 to go oder was auch immer. Und im Himmel, die Engel arbeiten dafür, dass die Menschen sich bekehren. weil sie wissen, dass wenn die Gemeinde ihren Auftrag erfüllt, aller Schöpfung das Evangelium zu verkündigen, wenn der Letzte es gehört hat und angenommen hat und diese Zahl voll ist, dann kommt im Himmel was in Bewegung. Dann sagt Gott, okay, für die Zeit habe ich diesen Zustand über die Juden verhängt. Jetzt lasse ich sie da wieder raus, weil jetzt ist die Zahl der Heiden eingegangen. Und dann sind wieder zwei Player auf der Bühne, die vorher 2000 Jahre lang im Freeze waren. Israel und das Römische Reich. Und davon erleben wir jetzt gerade die letzten Vorbereitungen hinter der Bühne. Der Vorhang ist noch nicht offen, aber es läuft schon eine Menge. Passiert schon richtig viel. Und wir sind von Gott mit eingebaut. Und er sagt, wir, die wir mit hineingenommen worden sind in all diese Segnungen, wir haben am Schluss einen Teil zu spielen. Also bekehrt eure Leute. Was können wir tun? Ich will darüber reden, was kannst du tun, was kann ich tun? Was ist unser Part, den wir zu spielen haben? Nun, einer der Parts, sagt Paulus sehr deutlich, ist der, dass wir das Evangelium verkündigen, dass wir Zeugnis geben, den Menschen von Jesus erzählen, weil die Jesus herausrufen möchte durch dich und durch mich, die tragen dazu bei, dass diese Vollzahl zustande kommt und dass es dann weitergehen kann. Diese Zustände, die wir momentan weltweit haben, die können nicht ewig so anhalten. Und Jesus wird es viel besser machen. Ich denke mir, dass ich habe viel mit Politik zu tun und ich habe großen Respekt vor Politikern, weil die haben den toughesten Job der Welt. Die werden von allen nur gehasst und können es nie richtig machen. Aber ich wünsche mir manchmal auch fähigere Politiker. Und der fähigste von allen ist Jesus. Für ihn gibt es keine Limitationen mehr, in gar nichts. Probleme mit dem Staatshaushalt gibt es bei ihm einfach nicht. Grenzprobleme gibt es nicht. Kriminalität wird immer sofort heimgesucht. Ich kann mir das tausendjährige Reich richtig gut vorstellen. Vor allem, wenn es vorher tatsächlich eine Entrückung gibt, was ich glaube, und wir schon im verherrlichten Leib sind, und Jesus sagt, die 12 Apostel werden Israel richten in der Zeit, also die werden der oberste Gerichtshof von Israel für 1000 Jahre werden Petrus, Jakobus, Andreas, Johannes, Thaddäus, Judas, es gab zwei Judas, der eine ist tot, der nicht, der andere, die werden der oberste Gerichtshof von Israel für 1000 Jahre sein. Und dann sagt doch Jesus zu den Knechten, du treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über 10 Städte setzen oder ich will dich über 5 Städte setzen. Oder bist du bereit, Bürgermeister zu werden? Wir werden die Politiker im 1000-jährigen Reich. Und wir helfen der jüdischen Weltherrschaft, Leute. Warum haben die Antisemiten so ein Problem mit jüdischer Weltherrschaft? Das ist die Angst des Teufels vor dem, was kommt. Nichts anderes. Der Teufel weiß, es gibt eine jüdische Weltherrschaft. Antisemitismus ist nichts anderes als die Angst des Teufels. Und es wird eine jüdische Weltherrschaft geben und es wird das Beste, was der Welt je passiert ist. Nicht, weil Juden so toll sind, sondern weil Jesus so toll ist. Von daher, ich bin überzeugter Monarchist und Anhänger einer jüdischen Weltherrschaft. Klingt jetzt sehr verschwörungstheoretisch, aber biblisch betrachtet ist es sehr, sehr sauber. So, okay. Nein, war nur, ist was dran, aber nicht ganz ernst gemeint. Okay, ich will euch noch ein paar Punkte an die Hand geben, die wir tun können und tun sollen, der Bibel gemäß, in Bezug auf, was hat Israel mit mir zu tun, was können wir tun, da wir nun erkennen, dass die Segnungen, die wir haben, uns durch das jüdische Volk zuteil geworden sind und dadurch, dass Gott es gefallen hat, sie dazu zu gebrauchen, das in unser Leben hineinzubringen. Und das Erste, was wir tun können und tun sollen, ist, wir sollen ein Segen sein. Gott hat zu Abraham schon gesagt und es später auch in der Zeit von Mose nochmal verdeutlicht, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Das ist Gottes Umgang mit den Menschen. Das ist eines der Hauptprinzipien für den Zustand und die Segnungen von Nationen. Wenn eine Nation das jüdische Volk segnet, dann wird diese Nation gesegnet. Und wenn eine Nation die Juden verflucht, dann wird sie verflucht. Wusstet ihr, dass der Iran die schlimmste Dürre ever hat heute? Die haben so eine krasse Dürre, die wissen gar nicht mehr, wie sie Wasser an ihre Leute bringen können. alle ihre, von ihren 12 Dämmen haben, ich glaube, die letzten Zahlen waren von ihren 12 Dämmen, die sie haben als strategische Wassernotreserve, haben nur 5 noch Wasserstand. Und von diesen 5 sind die meisten unter 70%. Die wissen gar nicht mehr, woher sie Wasser kriegen sollen. Warum? Weil sie das jüdische Volk verfluchen, Tag und Nacht. Nicht das iranische Volk, sondern das iranische Regime tut das. Ist ein Unterschied. Aber dieser, wenn Gott sagt, die dich segnen, will ich segnen, dann sollte es welche geben, die die Juden segnen, die Israel segnen. Also, wenn du Segen haben möchtest, eine absolut fail-safe Methode, gesegnet zu sein, ist, segne die Juden. Du brauchst dazu nicht mal Geld am Anfang. Es reicht schon, dass du einen Mund hast und atmest. So, und dann kannst du anfangen, Danke zu sagen. In deinen Gebeten. Du kannst sagen, danke Herr für das jüdische Volk. Ich segne das jüdische Volk. Wie viele Leute stehen momentan auf deutschen Straßen und schreien, Tod Israel oder Tod der IDF oder Free Palestine, was alles das Gleiche bedeutet. Und wie gut würde es Israel gehen, wenn mehr Christen da wären, die sich auf die Straße stellen und einfach nur sagen, ich segne Israel. Soll ich dir noch was sagen? Wenn du es am falschen Ort zur falschen Zeit sagst, erlebst du am eigenen Leib, was Antisemitismus ist. Also, wenn du es mal ausprobieren möchtest, am Receiving End von Antisemitismus zu sein, ich lade dich ein nach Berlin-Kreuzberg. Wir holen uns eine große Israel-Flagge und stellen uns hin und segnen Israel. Ich sage dir, innerhalb von 5 Minuten brauchen wir Polizeischutz oder schnelle Füße. Aber das ist die Realität. Ja, das ist optimistisch, sagst du, hast du recht, ja. Vielleicht 3 Minuten. Okay, also wir sollen ein Segen sein. Segen können wir allein schon durch unsere Worte sein. Und es macht einen Unterschied. Die Bibel sagt, durch den Segen der Gerechten kommt eine Stadt hoch. Das heißt, mit unserem Mund haben wir einen immensen Einfluss auf die geistliche Atmosphäre in unserem Land. Wir haben es gerade beim Mittagessen auch besprochen und ich habe gesagt, und ich stehe dazu, wenn wir Christen die Zeit, die wir nutzen, uns über unsere Politiker aufzuregen, und ich mache das selber auch, nutzen würden, unsere Politiker zu segnen, hätten wir eine viel bessere Politik in unserem Land. Meine Überzeugung. Also, sei ein Segen, erstens. Zweitens, wir sind aufgerufen, Trost zu spenden. Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott der Herr. Und es gibt kein Volk auf diesem Planeten, was Juden besser trösten kann als Deutsche. Aufgrund unserer Geschichte. Und das erleben wir bei Christen an der Seite Israels momentan regelmäßig. Wenn du momentan nichts anderes tust, als Tourist nach Israel zu fahren und du sagst, du bist Deutscher. Du musst einfach nur dahin fahren, da sein und sagen, ich bin Deutscher. Und ich liebe euch. Ich stehe an eurer Seite. Du tröstest sie. Weil die sind, momentan fühlen sie sich von allen allein gelassen. Von allen verachtet. Israelis können gerade keinen Urlaub machen, weil wo sie hinkommen, gibt es antisemitische Aufläufe. Ich habe 3,5 DIN A4 Seiten antisemitische Vorfälle in Europa mitgebracht. Wenn es dich interessiert, kannst du es lesen. Nicht sehr erbaulich, nur aus den letzten 3 Monaten. So eine Liste. Crazy Situation. Also, wir können sie trösten. Drittens, du kannst für sie beten. In Psalm 122 sagt Gott das Wort, dass wir beten sollen für Jerusalem und den Frieden Jerusalems. Und es ist unsere Aufgabe, für sie zu beten. Das können wir. Kannst du beten? Haben wir gerade gemacht. Wenn es dir so geht wie Lukas, und ich fand es mega cool, weil du warst ehrlich und das schätze ich voll. Bei mir geht es auch manchmal so, und Paulus sagt es auch ganz ehrlich, im Römerbrief, er sagt, wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Manche Sachen nimmt uns die Bibel ab. Jesus zum Beispiel hat uns ein konkretes Gebetsanliegen gegeben für das jüdische Volk, was wir beten sollen. Daran hätte keiner von uns gedacht. Nämlich, wir sollen beten, dass ihre Flucht in der Zeit der großen Betrübnis nicht am Schabbat passiert, nicht im Winter. Und wir sollen für die Schwangeren und Stillenden in der Zeit beten. Jesus sagt, betet dafür, dass eure Flucht nicht im Winter und nicht am Schabbat passiert. Nun, das wäre mir nicht eingefallen. Aber Jesus hat diese Zeit gesehen und er sagt, wenn in dieser Zeit die Zeit nicht verkürzt würde, in der die Bedrängnis kommt, dann hätte niemand überlebt. Kein Fleisch auf Erden, sagt die Bibel. Und deswegen wusste Jesus, es wird 2000 Jahre eine Generation von bibelgläubigen Christen nach der andere brauchen, die immer wieder dafür beten, dass die Flucht nicht am Schabbat und nicht im Winter passiert, damit 2000 Jahre Gebet der Gemeinde am Schluss dafür sorgen, dass alles Fleisch am Leben bleibt. Und die Leute fliehen können. Also wenn du das nächste Mal nicht weißt, was du beten sollst, bete dafür, dass die Flucht der Juden, wenn der Antichrist den Gräuel der Verwüstung aufrichten wird, dass die Flucht der Juden nicht am Schabbat passiert. Das erschließt sich uns gar nicht. Aber am Schabbat in Israel bewegt sich nicht viel. Da ist einfach Leben eingefroren. Da fahren keine Busse, kein öffentlicher Verkehr. Die Läden sind zu. Und wenn du am Schabbat fliehst, bist du auffällig. Deswegen sagt Jesus, die Flucht soll lieber so stattfinden, dass viel los ist, damit es weniger auffällt. Damit sie noch auf andere auch schießen können. Und nicht im Winter. Warum auch immer. So kalt ist da ja nicht. Aber Jesus wird einen Grund haben, also bezweifle ich das gar nicht. Ich bete es einfach. Manchmal müssen wir nicht mal alles verstehen. Wir können einfach so dafür beten. Also, bete für Israel. Wenn du nicht weißt, was, bete für eine Flucht, die nicht am Schabbat und am Winter passiert. Bete für den Frieden Jerusalems. Das kannst du auch jederzeit beten. Das sage ich nicht aus Scherz, das ist Realität. Was können wir noch tun? Humanitär unterstützen. Und an der Stelle möchte ich eine Bibelstelle vorlesen, weil das ist ein krasses Wort, was Paulus raushaut. Im Römer 15, Vers 27, sagt Paulus Folgendes. Er sagt, er führt ein, er macht eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Und dann sagt er, es hat den Gemeinden in Mazedonien und Achaia, Griechenland, also Heiden, gefallen. Und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Gibt es irgendjemanden hier, der Anteil an den geistlichen Gütern hat, die Gott dem jüdischen Volk gegeben hat? Hand hoch. Hast du Heil? Hast du Jesus angenommen? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Hast du Sündenvergebung? Bist du mit Gott im Bund? Bist du Sohn Gottes? Es sind sehr wenig Hände, die ich sehe. Ich vermute fast mehr in diesem Raum. So, okay. Du hast also Anteil daran bekommen. Und jetzt sagt Paulus, nicht ich, er sagt, du bist verpflichtet. Nicht du kannst, wenn du magst, sondern du bist verpflichtet und du bist es schuldig, ihnen in den leiblichen, physischen Dingen zu dienen. Mach das doch mal. Probier das doch mal. Wir als CSI, Christen an der Seite Israels, ist einer der Hauptpfeiler unserer Arbeit, humanitäre Hilfe. Wir haben verschiedene Projekte. Wir leiten Jahr für Jahr Millionenbeträge weiter an humanitäre Projekte in Israel. Millionenbeträge, die nicht wir aus unserer Tasche bezahlen, sondern die wir weiterleiten von den Spenden von Christen in Deutschland, die das auf dem Herzen haben, dem nachzukommen. Also wenn du einen Kanal dafür suchst, spende uns dafür. Und sag, ich will, dass es für dieses und jenes Projekt geht. Und dann schicken wir es dahin weiter. Du kriegst sogar fürs deutsche Finanzamt eine Spendenbescheinigung dafür. Das war jetzt das einzige Mal, dass ich Werbung eingebaut habe. So, okay. Und das auch nur, damit wir gemeinsam Gottes Wort erfüllen. So, aber das heißt wirklich, das ist eine Verpflichtung, die wir haben. Wusstest du noch gar nicht? Krass, hä? Hat mich auch voll berührt, als ich das gelesen habe. Und das sind Wege, die Gott gebraucht, dich und mich zu prüfen. Und wenn wir gehorsam sind in so kleinen Dingen, wird er Segen schenken. Meine Überzeugung und Erfahrung. Und Erfahrung. Wir sollen gesellschaftliche und politische Fürsprache leisten. Das muss nicht jeder so machen wie ich. Da habe ich zugegebenermaßen eine besondere Aufgabe. Aber im Allgemeinen sagt Jesaja, ich werde nicht schweigen, bis die Gerechtigkeit Gottes in Zion eingetroffen ist. Um Zions Willen will ich nicht schweigen. Das heißt, Gott sagt, das, was mit Israel passiert, was in Jerusalem passiert, darüber sollen wir nicht schweigen. Das heißt, wir müssen darüber informiert sein und wir sollten darüber anfangen, unseren Mund aufzumachen. Weil wenn nicht nur pro-Palästinenser, sondern auch pro-israelische Leute ihren Mund aufmachen würden, dann gäbe es weniger Antisemitismus und das wäre sehr gut. Hilfeleistung bei der Aliyah, auch ein Favorite, gibt eine eigene Bibelstelle dafür, was ist Aliyah? Aliyah ist die Rückkehr der Juden nach Israel aus der Diaspora, darüber haben wir heute Morgen viel geredet und es gibt einen eigenen Bibelvers dafür in Jesaja 49, Vers 22, wo Jesaja gesehen hat, dass die Rückkehr der Juden nicht aus ihrer eigenen Kraft geschieht, sondern dass ihnen Christen helfen werden und das hat Jesaja in der Zeit gesehen, wo es noch gar keine Christen gab. Und er sagt, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten und sie werden dir deine Söhne im Gewandbausch herbringen und deine Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden. Willst du also Gottes Banner über deiner Nation sehen? Hilf den Juden nach Hause zu gehen. Hilf bei der Sammlung. Gott sagt, er wird allen Völkern, er sagt, das, was er tun wird in unserer Zeit, ist größer als das, was im Exodus passiert ist. Größer als das, was er mit Ägypten gemacht hat. All die Zeichen und Wunder wird man vergessen, sagt Gott selbst, über dem, dass Gott aus allen Nationen die Juden hervorbringt. Und Christen helfen ihnen, überall. Das sollen wir auch machen. Wir sind fast fertig. Finanzielle Hilfe. Du kannst Israel finanziell segnen und ihn mit dem, was Gott dir an finanziellen Möglichkeiten gegeben hat, sie unterstützen. Und da sagt Jesaja zum Beispiel, wenn du siehst, dass die Söhne von Ferne kommen und die Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden, was wir gerade über Aliyah gesprochen haben, wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden, denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt, die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Das ist eine der Voraussagen und Prophetien, die Gott ausgesprochen hat über dem jüdischen Volk. Wir können das schon jetzt tun, die Schätze der Heidenvölker dorthin zu bringen, Israel finanziell zu unterstützen. Das kann man sogar mit Gewinn tun. Also du kannst Staatsanleihen zum Beispiel kaufen, da kriegst du mehr Zinsen, als wenn du das einfach nur auf dem Tagesgeldkonto versauern lässt. Es gibt richtig gute Zinsen. Im Schaffe-Schaffe-Land ist das auch Evangelium, oder nicht? So, also, richtig gute Zinsen, die du am Markt sonst nicht kriegst. Wenn du über britische Pfund Staatsanleihen kaufst, hast du noch vor ein paar Monaten 5,85% Zinsen bekommen. Und Israel hat seit der Staatsgründung jedes Mal seine Zinszahlungen getilgt und bedient. In jeder Krise. Hat ein AAA-Plus-Rating. Okay. Man darf ja seinen Verstand, müssen wir an der Tür nicht abgeben. Wir dürfen ja unseren Verstand behalten. So, das Letzte, und das ist eine besondere deutsche Sache, die wir tun können, Versöhnung. Wir können dem jüdischen Volk dienen mit Versöhnung. Und das ist ein Vers, der mich sehr anrührt. Ich erzähle euch eine kurze Geschichte und damit ende ich dann auch und bin bestimmt deutlich über meiner Zeit, das tut mir leid. In Jesaja 60, Vers 14, sagt Gott Folgendes. Und tief gebückt werden die Söhne deiner Unterdrücker zu dir kommen. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich zu deinen Fußsohlen niederwerfen und dich Stadt des Herrn nennen, Zion, des heiligen Israels. Diese Stelle bewegt mich schon eine Weile. Ich habe sie von meinem Chef gelernt, der mich in die Israel-Arbeit mit reingenommen hat. Und er hat gesagt, er hat damit so starke Erfahrungen gemacht, das einfach zu tun. Das kann man tun. Knien. Und ich durfte das einmal machen in der Residenz des israelischen Staatspräsidenten. Wir waren am Vortag im Golan gewesen. Und ich habe am Abend um so einen Rundtisch beim Buffet diese Geschichte erzählt. Und dann waren wir beim israelischen Staatspräsidenten, eine Konferenz von 300-400 Mann. Und es war die crazy Zeit, wo die so viele Wahlen hatten. Und er musste gerade noch irgendein Gespräch mit irgendwelchen Parteiobersten abmoderieren. Und deswegen gab es einen Verzug im Zeitplan. Und der Präsident kam nicht zur bestimmten Zeit. Und dann kam eine von den Frauen, die mit mir am Tisch saßen am Vorabend, tippt mich von hinten auf der Schulter und sagt, Josias, der Präsident verspätet sich. Du hast 2 Minuten. Du musst jetzt nach vorne gehen. Ich habe schon alles geklärt. Erzähl deine Geschichte. Das heißt, sie hatte eine halbe Minute Vorbereitungszeit, in der Residenz des Präsidenten eine Rede zu halten. Das war nicht so cool, aber cool. Mein Herz schlug mir bis hier und dann habe ich diese Bibelstelle vorgelesen und ich habe es einfach gemacht. Hab mich niedergebeugt. Und es waren Holocaust-Überlebende im Publikum. Und die haben angefangen zu heulen wie die Schlosshunde. Und danach lagen wir uns in den Armen. Und ich habe gemerkt, mit dieser einfachen Geste als Deutscher hinzukommen, als Sohn der Unterdrücker niederzufallen und um Vergebung zu beten und zuzusprechen, dass wir sie schätzen, lieben und unterstützen, bedeutet die Welt. Und das ist eine deutsche Berufung, die Gott durch den Propheten Jesaja hineingeschrieben hat in die Bibel. Es gibt eine Menge, was wir tun können, weil Israel geht uns an. Weil Israel ist der Augapfel Gottes, ihm ein echtes Herzensanliegen. Und seine Berufung kann ihn nicht gereuen. Gott hält zu seiner Berufung, die er Israel gegeben hat. Und er wird seinen Plan mit ihnen bis zum Schluss, bis zum glorreichen Schluss durchziehen. Und das sollten wir demütig anerkennen. Und wenn wir es tun und uns gemäß der Schrift an ihre Seite stellen, stehen wir auf der richtigen Seite der Geschichte. Mit dem jüdischen Volk zu stehen, war nie einfach. Es wird zunehmend schwerer, aber es war immer richtig. Heißt es, dass sie in allem vollkommen sind? Nein. Nein. Israel ist kein vollkommener Staat. Israel macht Fehler. Teilweise gravierende Fehler. Es gibt Korruption, es gibt Probleme, es gibt Kriminalität, wie in jedem anderen Land der Welt auch. Aber Gott hat sich nun mal ausgesucht, sie zu benutzen. Stell dir vor, Gott hat sich auch ausgesucht, dich zu benutzen. Und die Voraussetzung dafür war auch nicht, dass du vorher perfekt bist. Mich jedenfalls hat er unvollkommen genommen. Und hält mich auch unvollkommen. Gott sei Dank, ansonsten hätten wir Probleme. Von daher, ich wollte versuchen, euch biblisch Israel ans Herz zu legen, deutlich zu machen, warum es etwas mit dir zu tun hat. Und deutlich zu machen, was unsere Reaktion darauf sein kann und sein sollte nach der Schrift, dass Gott sie erwählt hat und dass sie sich bis hierher ziemlich häufig von ihm haben gebrauchen lassen, dazu erstaunliche Segnungen aus dem Himmel downzuloaden. Weil alle Segnungen sind in der Cloud, das weiß die neue Generation besser als alle anderen. Und man muss sie nur runterladen. Und die Juden haben das über Jahrhunderte sehr treu getan. Und uns damit riesig gesegnet. Wenn du also schon mal durch das Buch der Psalmen getröstet worden bist, im Buch der Sprüche Glauben, Weisheit bekommen hast, durch eine Predigt von Jesus angerührt worden bist oder durch die Briefe von Apostel Paulus, dann erinnere dich daran, dass du dem jüdischen Volk, an dessen Segnungen und Gütern du Anteil bekommen hast, eine Riesenschuld Danke schuldig bist. Schuldig bist. Das ist eine Verpflichtung. Keine Gefühlssache. Von daher seid ermutigt, mit uns zusammen Christen an der Seite Israels zu sein. Seid ermutigt dazu, nicht nur in Worten, sondern auch in Werken eure Liebe auszudrücken. Und ich kann nur Zeugnis darüber geben, dass Gott treu ist seinem Versprechen und seiner Verheißung, die er schon Abraham am Anfang dieses Israel-Projekts gegeben hat. Und er hat gesagt, ich will segnen, die dich segnen. Und das tut er bis heute. Wenn wir Israel segnen, lässt Gott sich nicht lumpen. Seid gesegnet. Vielen Dank, dass ihr mich angehört habt. Und Gottes Segen euch.